Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Futsal-Dienstag hier bei uns auf meinsportradio.de und wir blicken zurück auf das letzte Wochenende, auf den letzten Freitag, auf das dritte Länderspiel der Saison beziehungsweise den dritten Vergleich der deutschen Mannschaft in diesem Jahr. Es gab wieder eine Niederlage gegen Japan, aber es war eine Niederlage, die Mut gemacht hat, zumal ja die Mannschaft nicht nur dieses 0:2 gegen Japan gespielt hat, die deutsche Mannschaft, sondern davor auch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein 0:0 gegen den 16. der Weltrangliste erreicht hat. Wir sprechen über diese Spiele, über die Auswirkungen dieser Spiele und alles Weitere mit Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Moin Heinz-Peter.
Morgen Malte.
Du warst beim Länderspiel dabei in Düsseldorf im Castello, als es 0:2 gegen Japan ausging. Zwei Standards hatten dieses Spiel entschieden. Kann man jetzt sagen, die deutsche Mannschaft sich gut verkauft gegen den Weltranglisten 16.?
Alles in allem auf jeden Fall. Also man kann schon sehen, dass es in der Mannschaft eine Entwicklung gibt. Und man konnte auch feststellen, dass der Fokus definitiv auch auf der Defensivarbeit lag. Sie haben nach vorne hin durchaus auch ihre Möglichkeiten gehabt. Ich steige vielleicht einfach mal ins Spiel ein. Mhm. Es ging eigentlich los. Also Pless hat übrigens im Tor gespielt, nicht Rainer Schreiber-Fernandes. Pless von den Brothers Keeper. Eine Mannschaft im Süden Deutschlands angesiedelt. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, auf welchem Niveau die spielen. Die spielen auf jeden Fall nicht in der Regionalliga Süd. Das heißt, also er spielt offensichtlich nicht auf höchstem Niveau in Deutschland. Das ist schon sehr überraschend, weil alle anderen Spieler, es gibt noch einen Mannschaftskollegen von ihm, der im Team war, aber alle anderen Spieler spielen mindestens Regionalliga oder halt eben im Ausland wie Jonas Hofmann, der in Kopenhagen spielt. Aber gut, Pless im Tor verursacht nach einigen Sekunden schon einen relativ dummen Freistoß für die Japaner, weil er den Ball zu lange festhält. Im Futsal wird ja nach 4 Sekunden abgepfiffen, wenn der Torwart den Ball ins Spiel bringt oder auch bei Kick-Ins oder bei Standards. Generell hat man 4 Sekunden Zeit, um den Ball wieder ins Spiel zu bringen und es wird auch tatsächlich abgepfiffen nach 4 Sekunden. Der eine Schiedsrichter fährt vielleicht ein bisschen langsamer, der andere ein bisschen schneller. Aber nicht so wie beim Fußball, wo ein Torhüter eigentlich 6-Sekunden-Regel, die haben teilweise eine Viertelstunde den Ball in der Hand, also gefühlt zumindest. Mhm. Aber in diesem Fall hielt er den Ball zu lange fest, es gab einen Freistoß für Japan, der ging nicht rein. Aber trotz allem war der Auftakt jetzt nicht unbedingt gut. Die Japaner haben hoch gepresst, damit taten sich die Deutschen zunächst mal schwer. Und sie haben sich dann durch eine Standardsituation das 0:1 gefangen. Es war ein tolles Tor, muss man klar sagen, er trifft den Ball super, der geht in den Winkel, der war unhaltbar. Und insofern kann man das auch schwer verteidigen. Aber ab Minute 5 war Deutschland besser im Spiel. In der ersten Halbzeit haben sie sich dann immer mehr in dieses Spiel reingearbeitet. Da sprechen auch zum Beispiel Losfeld spricht darüber, dass die Mannschaft sich in das Spiel reingekämpft, reingearbeitet hat. Meier, Söser, Erdem haben sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht und haben auch viele Zweikämpfe gewonnen gegen die Japaner. Ich habe ein Stück weit spekuliert, ob es daran liegt, dass wir vielleicht im Schnitt etwas längere Beine haben. Ich weiß es nicht, aber sie haben sich auf jeden Fall sehr gut in das Spiel reingearbeitet und haben auch ihre Möglichkeiten gehabt, auch wenn die Japaner immer mal wieder gute Möglichkeiten hatten, unter anderem einen Lattenschuss. Aber auch Söser hatte eine richtig gute Möglichkeit, wo er den Ball am Torhüter mit der Sohle vorbeilegt und dann nur den Innenpfosten trifft und der Ball quasi parallel zur Torlinie in Seiten ausrollt. Also das war schon, ja, da war auch Pech einfach dabei. Heinze zum Beispiel auch vorher noch eine gute Möglichkeit. Da steht er 1:1 mit einem japanischen Torhüter, der die Chance halt vereitelt. Der Torhüter der Japaner in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit haben die Japaner den Torhüter gewechselt. Hat auch ein gutes Spiel gemacht, der zweite Mann der Japaner. Zu den Japanern sei gesagt, sie haben mich taktisch und individuell jetzt nicht total begeistert. Also ich hätte mir da schon ein Stück weit mehr erwartet. Die Qualität war meiner Meinung nach nicht ganz so hoch, wie ich sie persönlich vorm Spiel eingeschätzt habe. Es fehlte auch zum Beispiel einer der Topmänner, Raphael Hemni, der spielt bei Benfica Lissabon, also der spielt wirklich auf höchstem europäischen Niveau. Alle anderen, die dabei waren, die spielen in Japan. Ich will die Liga nicht schlecht reden, aber im Vergleich zur portugiesischen, spanischen Liga zum Beispiel oder russischen oder italienischen Liga ist das Niveau insgesamt in Japan sicherlich geringer. Und insofern haben die Japaner nicht herausragend gespielt, aber sie waren in den Zweikämpfen, sie wollten gewinnen, sie haben den Deutschen das Spiel schwer gemacht und sie haben defensiv grundsätzlich auch mal ganz gut gestanden, aber trotz allem, wie ich schon sagte, die Deutschen haben sich einen Chancenplus in der ersten Halbzeit definitiv erarbeitet, über das ganze Spiel hinweg gesehen auch, wenn die Japaner immer mal wieder Chancen hatten. Das Tempo war in der ersten Halbzeit zwischendurch nicht ganz so hoch, gegen Ende der ersten Halbzeit wurde es ein bisschen schneller. Um jetzt in die zweite Halbzeit vielleicht mal zu springen, von der 20. bis zur 25. Minute ungefähr, da plätscherte das Spiel halt so ein bisschen dahin. Die Japaner hatten immer mal wieder eine Möglichkeit, die Deutschen waren nicht ganz so sauber. Dann aber Meier mit einer großen Chance in der 27. Minute, zieht er mit Picker ab, der kann auch reingehen. Also wie gesagt, es war tatsächlich auch Spielpech im Spiel, das muss man ganz klar sagen. Und es dauerte dann bis zum 0:2 wiederum eine Standardsituation, eine Ecke, die Japaner dann vollstrecken. Nishitani vollendete dann zum 0:2 und ab da konnte man wirklich einen Klassenunterschied erkennen. Da gingen die Köpfe bei den Deutschen runter, da war auch ein bisschen Frust im Spiel, weil man hatte ja durchaus die Möglichkeiten, zum Ausgleich zu kommen. Man hatte das Tor nicht getroffen, man war gleichwertig mit dieser Mannschaft, die schon mal im Achtelfinale einer Futsal-Weltmeisterschaft gestanden hat. Aber dann fiel das 0:2 und dann waren die Japaner tatsächlich überlegen. Dann haben die eine saubere Rotation gespielt. Übrigens beide Mannschaften in der Grundaufstellung 2-2 gespielt. Dann lief es einfach bei den Japanern. Trotzdem haben die Deutschen dann doch nicht aufgesteckt. Das ist ja auch ein Stück weit unsere Mentalität. Aber sie waren ein bisschen orientierungsloser als vorher und kamen nicht mehr so klar zum Abschluss, wie sie es in den ersten 30 Minuten des Spiels geschafft hatten. Die Japaner waren geschmeidig im Game. Die Deutschen waren zu weit weg, auch an der einen oder anderen Stelle. Am Ende haben sie es mit dem Flying versucht. Memos Söser, der übrigens ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht hat, zusammen mit Meier auch, einer der stärksten Deutschen. Jonas Hofmann auch ein gutes Spiel gemacht. Sie haben es noch versucht, dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Das hat aber nicht mehr funktioniert. Und am Ende ist es dann halt beim 0:2 geblieben.
Und einer, der auf der Platte stand mit bei diesem Spiel und bei diesem 0:2 seinen zweiten Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft bestritten hat, das war Lukas Sepp von den Panthers aus Köln. Und den hattest du zum Interview. Wir hören mal rein.
Bei mir Lukas Sepp, nicht Debütant, aber zum zweiten Mal dabei bei der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, heute gegen Japan, soeben mit 0:2 verloren. Lukas, wie war es auf und neben dem Court? Zum einen in der Trainingswoche und jetzt auch gegen Japan.
Ja, also ein riesen Traum von mir. Seitdem ich mit Futsal angefangen habe, habe ich Nationalspiele immer bewundert, die ganzen Spiele immer gesehen und das war echt mein Traum, wo ich irgendwann stehen wollte und deshalb ist es schon mega Erfahrung, einfach mal mit National, mit dem Adler auf der Brust zu trainieren und auch auflaufen zu dürfen und sogar ein paar Spielminuten zu geben.
Was hattest du für ein Gefühl auf dem Platz? Also ich hatte das Gefühl, ihr wart teilweise sogar dran.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, im Aufbauspiel waren die auf jeden Fall sehr stark, aber defensiv sind wir gut gestanden und haben vor allem in Kontersituationen teilweise sehr stark gespielt. Im Endeffekt, die Effektivität war nicht so gut, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall ganz ordentliches Spiel von uns, bis auf die Chancenauswertung.
Ja, ich denke auch. Also ihr habt am Ende das Tor nicht getroffen, ein paar Mal auch ein bisschen Pech gehabt. Was nimmst du mit aus diesen Erfahrungen und vor allen Dingen, wie groß ist der Bock auf mehr? Auf mehr Spiele, auf mehr Spielzeit, vor allen Dingen auf mehr deutsche Futsal-Nationalmannschaft bei dir?
Ja, mega. Am liebsten würde ich gleich weiter trainieren und nächste Woche wieder spielen. Mega Erfahrung, gegen solche Teams zu spielen. Das ist unglaublich, wie viel Druck die geben, wie die Passlinien zustellen. Ist echt nochmal was ganz, ganz anderes und von dem her einfach mega, das mal zu sehen. Ich hätte schon Lust, schon öfters auf so einem Niveau zu spielen.
Lukas, ich danke dir für dieses Gespräch und drück dir die Daumen für die kommenden Wochen.
Ja, vielen Dank. Danke dir auch.
Lukas Sepp von den Panthers aus Köln im Interview mit Heinz-Peter Effing. Heinz-Peter, man hat ihm richtig angehört, wie stolz ihn das macht, auch dieses Nationaltrikot zu tragen und für die deutsche Nationalmannschaft an den Start zu gehen. Wenn wir das mal an den großen Fußball anlehnen, blöde Frage, haben alle gesungen?
Ich glaube nicht alle, aber fast alle haben es mitgesungen und man kann es natürlich merken, die Jungs sind natürlich auch stolz, da auf dem Platz zu stehen, weil sie repräsentieren ja in dieser Sportart auf höchstem Niveau unsere Nation. Und wann hat man schon mal die Möglichkeit, das zu tun? Die Fußballer, die sind schon so routiniert, so abgebrüht, die verdienen auch einfach viel zu viel Kohle. Da spielt sowas leider nicht mehr so eine große Rolle. Aber ich finde, es gehört einfach dazu, dass man einen gewissen Nationalstolz dann auch mit sich bringt und einfach stolz darauf ist, sein Land repräsentieren zu dürfen. Und das kann man den Jungs auch anmerken. Das muss man klar sagen. Und übrigens darf man ja auch nicht vergessen, die haben sich eine Woche vorher sonntags getroffen. Von den Spielern der deutschen Nationalmannschaft ist keiner Profi. Das heißt also, entweder studieren die, ich weiß, zur Schule geht, glaube ich, keiner mehr, aber studieren oder gehen arbeiten. Auch zum Beispiel Daniel Gerlach als Co-Trainer, einen ganz normalen Job. Die müssen Urlaub nehmen, die müssen beim Studium fehlen. Okay, ne, ich kenne es aus eigener Erfahrung, macht man ja schon mal ganz gerne. Aber trotz allem, sie müssen schon einiges auf sich nehmen, um überhaupt hier mitspielen zu können. Das muss man ja auch klar sagen. Aber sie sind stolz und Lukas Sepp ganz besonders. Und auch wenn er nur ganz wenig Spielzeit hat, wie du ja hörst, er hat Bock auf mehr. Und absolut, das geht, ich denke, allen so.
Absolut. Aber weil du sagtest, die fehlen mal beim Studium, das tut man mal ganz gerne. Mittlerweile ist das, glaube ich, alles viel schwieriger auch geworden, als vielleicht noch, was wir alten Herren erlebt haben. Mittlerweile darf man sich da so viele Fehlzeiten auch nicht mehr erlauben. Das ist ja alles viel verschulter mittlerweile. Also nicht mehr so frei wie damals. Von daher, es sind schon wirklich Opfer und es sind schon wirklich Leistungen, die die Jungs da bringen müssen, um bei so einem Länderspiel tatsächlich auch mit dabei sein zu dürfen. Mit dabei natürlich auch der Bundestrainer Marcel Losfeld. Und den hattest du auch im Interview.
Bei uns Marcel Losfeld. Marcel, soeben gegen Japan mit 0-2 verloren im zweiten Test. Ihr habt eine Trainingswoche hinter euch, ihr habt 0-0 hinter euch, ihr habt 0-2 hinter euch. Wie ist dein Fazit?
Dass wir, was wir auf den Platz gebracht haben in diese zwei Spiele, total package, ja, gegen so ein Land, ja, denke ich, uns super motivieren muss, um so weiterzuarbeiten, weil wir machen in die beschränkten Möglichkeiten in Trainingseinheiten und die wenigen Momente, dass wir zusammen sind, ja, machen wir super große Fortschritte, ja, wenn sie mit diesen Ländern mitkommst. Ja, selber denke ich dann noch, dass ich es schade finde, dass ich dadurch auch Prioritäten stellen muss. Was ist das Wichtigste? Ja, Defense, Offense. Und dann sind schon noch einige, sag mal, Komponente von Futsal, die wir eigentlich auch noch trainieren müssen. Aber ja, manchmal gibt es da die Möglichkeiten nicht für.
Ihr wart phasenweise gut im Spiel. Ihr hattet durchaus auch die Möglichkeiten zum Ausgleich. Warum fällt das Tor nicht?
Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich das wusste. Naja, ich kann die Jungs da natürlich ja wenig übersagen. Die wollen alle den Ball da reinbringen. Nicht? Da haben wir auch Mittwoch noch kurz über gesprochen, weil auch Mittwochspiel hatten wir gute Chance. Spiel 0-0 war absolut nicht gestohlen. Eigentlich wie heute hatten wir eigentlich noch mehr verdient und heute auch. Aber ja, warum fällt er nicht rein, sagst du mehr? Ich kann es dir nicht sagen. Es ist Torabschluss und Killer Instinct, richtiger Moment zum Schießen.
Und der Pfosten,
ja.
So, jetzt habt ihr noch einen Test vor der Brust. Es gibt noch einmal Testländerspiele und noch einmal einen Lehrgang im Dezember. Ich glaube, ich spiele gegen die Schweiz, wenn ich das richtig gehört habe. Was stimmt dich optimistisch für die WM-Qualifikation Anfang 2019?
Naja, das ist total, was wir gesehen haben bis jetzt, was ich sage. Wir haben viel geändert in unseren Nominierungen. Da stehen Jungs, die jetzt sehr intrinsiv motiviert sein, die zusammenspielen wollen, eine gute Atmosphäre in der Gruppe, damit kommst du dann nicht allein, aber im technischen, taktischen Bereich, Mentalität und physisch, sind all die vier Komponenten haben wir uns großartig gesteigert. Und das heißt, dass wir zum Beispiel auch in der Schweiz das Moment suchen müssen, um ein Boss zu sein auf dem Platz, ja, um die Spiele zu gewinnen. Und in diese Richtung bekommst du später auch in die Quali deine Gegner. Japan ist für uns noch weit weg, um für eine Quali zu spielen. Wir müssen doch mal auch realistisch sein, dass Japan 282 Länderspiele macht und wir 15 oder so. Verstehst du? Es ist klar, dass dann ein Unterschied ist, aber trotzdem waren wir Mittwoch und heute so kurz dabei.
Absolut, sehe ich ähnlich. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen für die kommenden Aufgaben und ich danke dir für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, gerne.
Also Marcel Losfeld, der Bundestrainer, insgesamt dann doch recht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Aber Heinz-Peter hat es ja auch schon angekündigt, die nächsten Aufgaben warten ja auch schon. Am 3. Dezember geht es in Stuttgart dann gegen die Schweiz und am 24. Januar steht er dann an, der letzte Lehrgang, bevor es am 28. Januar dann mit der WM-Qualifikation ernst wird. Wie ist die deutsche Mannschaft aus deiner Sicht denn mit Blick auf diese WM-Qualifikation und vielleicht auch erstmal mit Blick auf das Spiel gegen die Schweiz, was ja auch nochmal so eine Standortbestimmung sein wird, gerüstet?
Grundsätzlich gut. Das Einzige, was fehlt, sind Erfolgserlebnisse. Gut, sie haben sich gegen Japan ein 0-0 erspielt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist ein Erfolgserlebnis. Wenn man die Leistung auf dem Platz sieht und wenn man die taktische und individuelle Weiterentwicklung des Teams sieht und die strukturelle Weiterentwicklung des Ganzen, dann muss man auch klar sagen, dass wir einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber Fakt ist, am Ende des Tages zählen nur Siege. Und die braucht man auch, wenn man in der WM-Qualifikation die Vorrunde überstehen will. Und das wird schon schwer genug, weil dann kommen Gegner aus der Kategorie Dänemark, Georgien, Schweiz. Also auf solche Gegner kann man dann treffen. Hm. Und gegen Dänemark und Georgien gab es 4 Niederlagen. Gegen die Schweiz erwarte ich tatsächlich von der deutschen Mannschaft jetzt auch mal mindestens einen Sieg, einfach um sich auch das Gefühl wiederzuholen, wie es ist, nach einem Futsalspiel nicht dazustehen und zu sagen, hey, wir haben eine gute Leistung abgerufen gegen von mir aus einen guten Gegner wie jetzt Japan, aber am Ende des Tages stand auf unserer Seite der Anzeigentafel eine 0 und bei den Japanern eine 2. Mhm. Das ist frustrierend, das ist einfach, man will ja am Ende des Tages so ein Ding auch gewinnen und kann sich für die gute Leistung. Im Freundschaftsspiel ist es nicht so wichtig, da geht es ja auch darum, Dinge auszutesten, auszuprobieren, mal andere Spieler zu bringen, andere Formationen zu wählen. Zum Beispiel hat man sehr häufig Pless, wenn ich da noch kurz zurückkommen darf, als Torhüter mit in den Spielaufbau eingebunden, damit man einfach Räume schafft auch. Das hat auch gut funktioniert, da konnte man schon sehen, die Deutschen haben schon einen Plan. Aber am Ende des Tages zählen nur Siege, vor allen Dingen in der WM-Qualifikation und gegen die Schweiz müssen sie meiner Meinung nach damit anfangen.
Also sind wir gespannt. Wir werden den Weg natürlich weiter verfolgen, weiter dranbleiben am Futsal allgemein und natürlich auch im Speziellen an der deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Auf dem hoffentlich Weg zur WM 2020 in Litauen wird die ausgetragen. Das ist jetzt auch festgelegt worden, aber der Weg, der wird lang sein. Vielleicht noch kurz zur WM-Vergabe, Heinz-Peter. Litauen, wir hatten ja neulich über die möglichen Kandidaten gesprochen. Es ist eine der kleineren Nationen geworden. Japan stand ja auch mit zur Verlosung.
Ja, das auch. Also es hat mich doch tatsächlich persönlich ein bisschen überrascht, aber ich finde es gut. Es ist in Europa, es sind relativ kurze Wege. Also man hat möglicherweise ja auch die Chance, dann einfach sich mal eine WM vor Ort zu geben. Und es ist ein schwerer Weg, wie du gerade schon sagst. 24 Mannschaften nehmen an dieser Weltmeisterschaft teil. Es sind 23 Plätze zu vergeben. Litauen hat natürlich einen Platz fix und Litauen ist eine relativ kleine Nummer im Futsal. Also Litauen wäre auch ein potenzieller Gegner in der Vorrundenqualifikation gewesen. 23 Teams bleiben über. Von diesen 23 Teams kommen 6 aus Europa. Ja, und dann zählen wir jetzt einfach mal runter. Spanien, Portugal, Italien, Russland, Kasachstan. Da bleiben nicht mehr viel Plätze frei. Also Deutschland wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht schaffen, sich für diese Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Aber Fakt ist, sie haben die Chance, die Vorrunde zu überstehen. Die Chance halte ich für realistisch. Dafür brauchen sie, wie gerade schon mehrfach gesagt, Siege. Ausgelost wird übrigens am 12. Dezember. Also ein ganz spannendes Datum nach den letzten Testspielen, nach dem letzten Lehrgang in diesem Jahr. Dann wissen wir auch endlich, gegen wen es geht und vor allen Dingen auch, wo gespielt wird. Und wie du gerade schon sagst, Ende Januar geht es dann ans Eingemachte. Und sollte man tatsächlich die Preliminary Round überstehen, dann geht es in die Main Round. Vom 22. bis 27. Oktober. Das heißt also auch wieder ein langes, fast ein Dreivierteljahr ohne Pflichtspiele, nur mit Testspielen. Aber das sollte definitiv das Ziel der deutschen Mannschaft sein. Litauen sich zu qualifizieren für dieses Turnier, davon sind wir dann tatsächlich doch noch ein ganzes Stück entfernt. Und falls das doch passieren sollte, dann gebe ich der Mannschaft eine Kiste Kölsch aus.
Also dieses Angebot steht. Ich hoffe, die Spieler und Verantwortlichen haben es gehört und werden drauf zurückkommen, wenn es denn sein sollte. Dann lege ich noch eine Kiste drauf, wenn das tatsächlich klappt. Aber dann haben die Jungs wahrscheinlich dann Probleme, dann auch in Litauen richtig gut und fit an den Start zu gehen. Aber egal.
Ja, nach dem Turnier gibt es ja. Oder sagen wir mal nach dem letzten Turnierspiel.
Obwohl, es ist Kölsch. Das wird schon gehen, denke ich. Alles klar, Heinz-Peter, vielen Dank und wir hören uns natürlich weiter zum Futsal hier bei uns auf meinsportradio.de.
Ich danke dir, Malte.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.